Heute Abend werden wir uns zwei Stellen anschauen. Markus Kapitel 6, ganz am Ende des Kapitels. Dann überspringen wir eine Stelle, worüber ich vor vielleicht einem Jahr gesprochen habe. Und dann betrachten wir das Ende von Markus 7. Markus Kapitel 6, wir werden ab Vers 53 lesen. Markus 6, 53. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie zum Land Genezareth und legten dort an. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich. Durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Und jetzt Kapitel 7 ab Vers 24. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr, und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr, lasst zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn beiseite weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Ephphatha, das heißt, tu dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen, aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Lasst uns kurz beten. Herr, wir bitten, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Gib mir bitte Gnade als Redner, als Prediger und hilf, dass wir wirklich die Lektionen aus dieser Stelle bekommen, die du darin für uns hast. Und dann gib uns bitte eine sehr gute Zeit des Gebets, damit dein Reich vorankomme und dein Wille geschehe. Amen. Okay, ich habe einen Titel gesucht, Heilung öffentlich und geheim. Das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass die Menschen von überall her zu ihm hinkamen, egal wo er war. Sie suchten ihn, bis sie ihn fanden und dann hat er sie geheilt. Und das haben wir am Ende von Kapitel 6 gesehen. Nun, zwischen dieser Begebenheit und der nächsten ist eigentlich einige Zeit verstrichen. Als der Herr Jesus Christus die 5000 speiste, hieß es, dass sie sich auf Gras, also grünes Gras, hinsetzten. Und es war vor dem vor dem Frühlingsfest. Ich glaube schon, dass er mit seinen Jüngern zuerst zum Fest ging und dann nach Galiläa zurückkehrte. Aber ich werde euch die Stellen zeigen, von denen es in dieser Stelle geht. Ähnlich wie die Frau, die nur seine Kleider berühren wollte, so war es auch der Fall von vielen, die auf der westlichen Seite des Sees Genezareth lebten. Also er ging von Bethsaida, Julius. Es gibt verschiedene Bethsaida, aber zwei davon sind nordöstlich in diesem Harfensee. Also irgendwo dort oben im Nordosten war er mit seinen Jüngern und sie gingen dann auf die andere Seite rüber. Und das heißt Genezareth. Und es heißt in der Schlachtübersetzung das Land Genezareth. Also nicht nur eine Stadt, sondern ein größeres Gebiet von mehreren Kilometern auf jeden Fall. Nun wollen, also wir haben es gelesen, also möchte ich euch das mitteilen, was ich ausgearbeitet habe. Der See Genezareth, auch Yam Kinneret genannt. Yam auf Hebräisch ist See und Kinneret auf Hebräisch Harfe. Und das überrascht mich ein wenig. Ja, der See sieht aus wie eine Harfe, aber seit wann weiß man das? Oder hat man dann Karten von diesem See gemacht und sagte, okay, schau mal, das sieht aus wie eine Harfe. Gut, die Leute damals waren nicht Höhlenmenschen. Die waren nicht dumm. Selbst die Höhlenmenschen waren nicht dumm, stellen wir jetzt fest. Aber okay, auch Galiläischer Meer genannt oder Tiberias, Meer Tiberias genannt. Das liegt im Norden Israels. Genezareth hat Bezug zu der daneben liegenden Ebene. Auf Griechisch Ebene Ginosa. Also Genezareth hat mit der Ebene zu tun. Ich war noch nicht da, mal sehen. Aber ich lasse mich mehr und mehr informieren über diese Region. Auf der anderen Seite ist es auch teilweise hügelig, da wo die Schweine ins Wasser gingen. Aber auf der anderen Seite kommt es mir schon flächer vor, anhand von den Bildern, die ich gesehen habe. Wo waren Jesus und seine Jünger soeben gewesen? Sie waren dort nordöstlich, denke ich, denn dorthin sollten sie hinfahren, in dem Boot hingehen. Und man vermutet, dass sie an die Mündung des Jordanflusses in diesem galiläischen Meer hingegangen waren. Interessant ist, der Jordanfluss ist auch oberhalb von dem Harfensee, von diesem See Genezareth. Also da gibt's ein Stück und dann gibt es den See und dann fließt er weiter und heißt auch Jordan. Sowohl oberhalb vom See als auch unterhalb. Flussaufwärts als auch flussabwärts. Jetzt zu irgendeiner Zeit fahren sie auf die andere, die westliche Seite. Die Leute aus der Region, die unweit ist von seiner Heimat, erkennen ihn sogleich. Die hätten ihn wahrscheinlich sowieso erkannt. Aber wenn ein Mensch immer in der Begleitung von etwa 12 Menschen ist, das ist ein bisschen ungewöhnlich. 12 Männer meine ich. Die Leute der Region erkannten ihn sofort. Und jetzt beschreibt Markus in seinem typischen Stil mit viel Bewegung, was geschah. Sie erkannten ihn, sie durchliefen die Gegend, sie fingen an, sie trugen Menschen, die krank waren, denn sie hörten, wo er sei. Das heißt, er war nicht immer an derselben an demselben Ort. Aber sie sagte, habt ihr ihn gesehen? Wo ist er? Und als sie hörten, wo er war, dann trugen sie die Kranken dorthin. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer sie zurücklegten, um die Kranken an die falschen Orte zu nehmen, aber sie waren ihm heiß auf den Fersen. Sie hörten, wo er sei, nicht immer an demselben Ort, wie gesagt, und merkt, das heißt, ob er in die Dörfer gegangen ist, in die Städte oder in die Gehöfte, da wo die Menschen sich sammelten oder arbeiteten. Also war er in mehreren Orten und sie legten die Kranken hin. Sie baten ihn, das ist etwas anders als die Frau mit dem Blutfluss. Sie schlich von hinten heran und rührte ihn, ohne zu bitten. Er hat das ihr nicht übel genommen, aber er sprach sie an. Jetzt, denke ich, fassen sie Mut, vielleicht anhand von dieser Begebenheit, und sie bitten ihn, ob sie nicht Saum seines Gewandes rühren können. Warum ist diese Beschreibung hier? Zum einen ist dies eine Geschichte, die uns mitteilen soll, wer Jesus ist und warum er besonders ist. Warum man an ihn glauben soll. Und es ist schwierig für uns. Ich denke, für uns, die wir die Evangelien so oft gelesen haben, Dutzende von Mal, also sehr, sehr oft, ist es schwierig, manchmal zu erkennen, wozu sind diese Geschichten da. Denn wir glauben schon daran, weshalb sie geschrieben wurden. Aber der Herr Jesus Christus ist, ungewöhnlich ist ein bisschen zu wenig gesagt, ganz, ganz besonders. Er ist ein Charakter in der Geschichte. Die Beschreibung zeigt nicht nur die Praxis Jesu, sondern auch den Glauben der Menschen daran, dass er zumindest ein Heiler war. Vielleicht glaubten manche, dass er mehr war als nur ein Heiler. Aber viele glaubten, waren total überzeugt, dass er ein Heiler war. Die Beschreibung zeigt uns die Kraft, die so groß war, dass man von seiner Hand nicht einmal berührt sein musste, sondern es reichte, nur seine Kleider anzurühren. Wie schon bei der anderen Frau. Das hat sich herumgesprochen. Nicht jeder Mensch musste individuell mit ihm Zeit verbringen. Wenn es so viele Menschen waren, hätte das sehr viel Zeit gekostet. Wenn Jesus sich mit jedem Zeit verbracht hätte, also Menschen in großer Anzahl konnten geheilt werden, ohne ihn groß von seinem sonstigen Werk, die Menschen zu lehren und zu predigen, abzuhalten. Er wurde aber davon gebeten, wobei die Frau ihn nicht erbat, sondern es ihm ohne zu fragen sich aneignete. Und hier wird auch gesagt, dass es ohne Ausnahme geschah. Alle, die ihn oder seine Kleider anrührten, wurden gesund. Alle wurden gesund. Jesus ist wirklich einmalig. Nun, wir lesen in Markus 7, 24 weiter und er brach auf von dort. Und er ging in das Gebiet oder in die Gegend von Tyrus und Sidon. Ich glaube, ich habe das mit S geschrieben, aber in dem Evangelium, glaube ich, ist es mit Z geschrieben, Tyrus und Sidon. Nun seht ihr unten Genezareth. Hier ist der See. Also Jerusalem ist ganz, ganz weit unten. Man müsste etwa 2 bis 3 Tage zu Fuß gehen, um diese Region unten zu erreichen. Und das, was ihr dort seht in dem Bild, das ist Libanon. Und da sehen wir dasselbe wie vorhin. Also die Gegend Tyros und Sidon. Tyros ist etwas über die Grenze in Libanon hinein und Sidon ist etwas weiter nördlich. Sidon, ich schätze jetzt Pi mal Daumen, 50 Kilometer vielleicht von dem See Genezareth. Nun, es heißt, er konnte nicht was versteckt oder so sein. Moment, ich lese jetzt wieder verborgen, glaube ich. Ja. Er konnte doch nicht verborgen bleiben. Das ist ein bisschen seltsam. Der Herr Jesus Christus ist Gott. Seit wann kann der Allmächtige nicht das tun, was er will? Aber der Herr Jesus verzichtete auf manche seiner Vorrechte und er, seine Herrlichkeit in seiner Fülle war verdeckt. Manches, also manchmal konnte er Gedanken lesen. Manchmal wusste er von gewissen Dingen voraus. Aber er konnte nicht immer verhindern. Ja, sein Leben lief nicht immer nach seinem Wunsch. Zum Beispiel hat er zum Vater gebetet, wenn es möglich ist. Also er hätte auf das Kreuz und vielmehr auf die Trennung von seinem Vater verzichtet. Aber er räumte ein, nicht mein Wille. Und hier, er hatte schon gesagt seinen Jüngern, ihr braucht eine Pause. Aber es sieht danach nicht aus, als hätten sie viel Pause gehabt. Und der Herr Jesus Christus wollte seine Jünger unterrichten. Aber wenn man von Hunderten von Menschen immer umgeben ist, kann man die 12 Jünger nicht so unterrichten, wie man sich wünschen würde. Und es heißt hier, er konnte nicht verborgen werden, denn, und die Erklärung ist, wegen dieser Situation mit der Frau, mit der Syrophönizierin, denn führt uns in die Erklärung, warum er nicht verborgen bleiben konnte. Denn eine Frau, man könnte sagen, ach so, eine Frau ist daran schuld, dass er nicht verborgen sein konnte. Nein, so ist es nicht gemeint. Es hing mit etwas zusammen, was Jesus tat. Und ja, es hatte mit einer Frau und ihrer Tochter zu tun. Eine Frau hatte von ihm gehört. Nicht nur, dass es ihn gab, ich denke, sie wusste schon, dass es den Jesus gab, sondern sie hatte gehört, dass er dort in ihrer Nähe war. Ihr Problem wird äußerst kurz und bündig beschrieben. Deren Tochter, und das Wort ist übrigens eine Verniedlichung, Töchterlein, deren Töchterlein, übrigens das Alter dieser Tochter kann an diesem Begriff nicht geknüpft sein. Es kann sogar eine heiratsfähige Frau sein. Wobei man liest auch, dass Mädchen in ihren Teenagerjahren geheiratet haben. Also man muss nicht davon ausgehen, dass es ein Kind war unter 13 Jahren. Aber ich habe gesagt, die Beschreibung ist äußerst kurz und schon rede ich eine Minute darüber. Deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte, In 6 Worten, deren Tochter einen unreinen Geist hatte. In 6 Worten haben wir das Problem geschildert oder geschildert bekommen. Wie setzt sie sich mit ihrem Problem auseinander? Sie kam dorthin, das heißt nicht, dass sie in das Haus hineinkam, aber auf jeden Fall kam sie dorthin, wo er war, und konnte ihm zu Füßen fallen, was nicht möglich gewesen wäre, wenn sie nicht in seiner unmittelbaren Nähe gewesen wäre. Sie hat ihre Tochter nicht zu ihm gebracht. Die Möglichkeit, dass die Tochter sein Gewand berühren könnte, war in diesem Fall nicht gegeben. Sie hätte ihre Tochter wahrscheinlich in dem Zustand nicht zwingen können, zu ihm hinzugehen. Schließlich war das ein Mädchen, das besessen war. Und Besessene haben manchmal unheimlich große Kräfte. Also gingen sie zu dem Herrn Jesus alleine. Sie hat ihn nicht gebeten, zu ihr zu kommen. Zumindest lesen wir nicht davon, dass sie es tat, sondern nur, dass er den Dämon aus ihrer Tochter austrieb. Oder sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber der Zustand ihrer Tochter war nicht ihr einziges Problem. Dazu kam, dass sie eine Griechin war, aus Syrophönizien gebürtig. Griechen bedeutet nicht unbedingt, dass sie aus Griechenland kam, sondern Grieche hieß damals jemand, der Griechisch spricht, jemand, der nicht jüdisch war. Heutzutage spricht man von den Heiden oder von den Nichtjuden. Hier war eine Ausländerin, eine Nichtjüdin. Und also Phönizien gehörte zu Syrien, war aber auf der anderen Seite eines Gebirgskams, war auf der westlichen Seite, entlang der Küste, gehörte wie gesagt zu Phönizien, war aber ein Gebiet, das geografisch und kulturell zu unterscheiden war von Syrien. Ich weiß nicht, ob man sagen könnte, dass sie selbst in Syrien eine Ausländerin war, denn Phönizien war eigentlich ein großes Gebiet. Aber sie gehörte nicht zu den einheimischen Syrern, würde man wahrscheinlich sagen. Selbst unter Nichtjuden galt sie vielleicht als Ausländerin. Aber das ist nur eine Vermutung meinerseits. Jedenfalls hatte sie mit dem Herrn vermeintlich schlechte Karten, sozusagen. Sie bat, und übrigens habe ich mir heute dieses Wort nachgeschlagen, sie bat. Es ist eine höfliche Art zu fragen. Es ist die Bitte einer Person, die sich nicht erlauben kann, zu fordern. Es ist nicht das Bitten aus Anspruch oder Berechtigung, sondern aus Nachteil und ohne Anrecht darauf. Als Pilatus Fragen gestellt hat an Jesus, war es ein anderes Wort. Also wenn man dieses Wort benutzt, dann ist es eine höfliche Frage, eine Bitte aus, nicht aus dem Vorteil, sondern aus dem Nachteil, könnte man fast sagen. Nun, da müsste sie Schlange stehen, vielleicht sogar lange, denn der Herr Jesus Christus sagte, die Kinder müssen zuerst satt werden. Na, satt werden könnte eine Weile dauern, vor allem wenn man nicht besonders schnell isst. Und die Juden haben nicht immer ganz, ganz schnell an der Quelle der Speise, ich meine jetzt bei Jesus, gegessen. Also im übertragenen Sinn. Sie bat um ein Gefallen und Jesus sagte, die Kinder, gemeint sind die Juden, müssten zuerst satt werden. Na gut, wenn man nicht viel Appetit hat, wird man vielleicht schnell satt. Satt werden könnte, wie gesagt, eine Weile dauern. Zuerst aber gibt es Hoffnung. Also, was ich meine ist, das Wort zuerst. Hier lesen wir wieder Kapitel 7, 27. Also nicht zuerst, sondern zuvor. Aber Jesus sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden. Na, manchmal, wenn jemand eine Bitte hat, wenn Kinder sagen, Mutti, können wir zum Zoo gehen? Noch nicht. Sie hat noch nicht gesagt. Noch nicht. Das heißt, später können wir. Okay, hier heißt es, die Kinder sollten zuvor satt werden. Die nächste Aussage legt die erste aus. Denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Nun, er hat nicht gesagt, die Perle vor die Säuen werfen. Das nicht. Aber Brot, ganze Laibe oder ganze Stücke. Er spricht noch nicht von den Brosamen, sondern von dem Brot. Das Brot, das auf dem Tisch liegt. Das Brot, das auch serviert wird. Er deutete an, es wäre nicht recht, den Kindern das wegzunehmen, was ihnen gehört, so dass sie am Ende nicht das Brot bekommen würden, das für sie gemeint war. Das, was auf dem Tisch steht, ist für die vorgesehen, die da sitzen oder in der Kultur vielleicht liegen. Sie dürfte den Kindern nicht zuvorkommen. Vielleicht nicht zuvor, aber vielleicht danach? Hat sie in dem Wort zuvor ihre Chance gewittert? Und Stichwort wittern. Es den Hunden hinwirft. Hunde wittern. Einige Tiere machen das. Hunde. Hier sind zwei Dinge zu bemerken. Erstens, das Wort bedeutet junge Hunde. Welpen. Die Hunde, die Lazarus in Lukas 16 die Geschwüre ableckten, das ist das Wort Kyon, K-Y-O-N, umschrieben. Das waren ausgewachsene Hunde, eher gefährliche oder zumindest wilde Tiere, die von dem Offel der Menschen überlebten, von der Kehricht. Von dem Abfall. Nun, diese Hunde, von der Jesus gesprochen hat, das ist das Wort Kynarion. Fängt auch mit K-Y an. Kynarion sind die jungen Exemplare, die vielleicht noch Zugang hätten zu dem Essbereich. Sie waren auf jeden Fall in Reichnähe oder Reichweite. Das bessere deutsche Wort, in Reichweite. Man hätte ihnen das Brot hinwerfen können. Etwas entfernt vielleicht, aber nicht außer Reichweite. Aber das andere Element, das dazu kommt, ist, die Juden nannten die Nichtjuden Hunde. Hunde waren unreine Tiere. Und reines Brot für unreine Tiere oder für unreine Menschen, besonders dann, bevor die Kinder davon satt waren, das wäre undenkbar gewesen. Das würde sich nicht gehören. Es wäre nicht rechtens. Ist dies die Meinung Jesu selbst hinsichtlich der Frau? War es nicht vielmehr eine Prüfung, um zu sehen, wie sehr sie danach verlangte und was sie nicht davon abbringen würde, was sie nicht davon abbringen würde. Also, was sie nicht abwimmeln könnte. Ihre Antwort ist sehr lehrreich. Ja, Herr. Nehmen wir zuerst diese beiden Worte. Die Bedeutung von Herr soll hier nicht überbewertet werden. Also, es ist nicht, dass sie ihn Gott nennen möchte. Sondern auf Englisch Mister, okay, Herr so und so. Ja, Herr. Aber das Wort Ja lässt wissen, dass sie das nicht verneinen wollte, was er sagte. Sie gab zu, dass sie zu den Hunden gehörte. Das zeigt uns ihre Ergebenheit, ihre Demut. Vielleicht auch ihre Verzweiflung, aber auf jeden Fall ihre Bereitwilligkeit, ihre untergeordnete Stellung als Ausländerin, also nicht so sehr als Frau, das meine ich nicht, sondern als ausländischer Mensch zu akzeptieren. Es ging nicht darum, dass sie eine Frau war, sondern dass sie nicht Jüdin war. Sie war nicht Kind Abrahams. Sie war nicht Kind Abrahams, Isaaks und Jakobs zumindest. Das meine ich. Ja, Herr, aber es gibt eine Ausnahme. Und die Ausnahme, sagen die Deutschen, bestätigt die Regel. Und ich wüsste nicht, dass wir diese Redewendung in Englisch haben. The exception proves the rule, habe ich nie gehört. Aber die Ausnahme bestätigt die Regel, hört man hier. Und die Ausnahme ist, also Jesus hat gesagt, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden gibt. Aber die Frau denkt an eine Ausnahme, die nicht die Regel außer Kraft setzt, die aber ihr erlauben würde, das zu bekommen, wonach sie bittet. Die Ausnahme ist, dass Hunde doch die Speise der Kinder bekommen, was zur Folge hat, dass die Frau vom Herrn Jesus die Reinigung ihrer Tochter erhoffen könnte. Sie sagt, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Ein Kommentator sagte, dass Kinder manchmal großzügiger als es ihre Eltern, also großzügiger sind, als es ihre Eltern sind. Verstohlen den Tischen, also den Hunden unter dem Tisch von ihren Brosamen geben. Die Kinder hier sind Kinder Abrahams. Jesus als Nachkomme Abrahams aus dem Samen Davids, heißt es mehrmals im Neuen Testament, und folglich aus dem Samen Abrahams. Das sind übrigens die allerersten Worte in dem Neuen Testament. Geschichte Jesu Christi oder Jesus des Messias, Sohn Abrahams, Sohn Davids. Moment. Und das hat manch ein jüdischer Leser, einen jüdischen Leser überrascht, der vielleicht gedacht hat, das Neue Testament würde antisemitisch sein. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also Sohn Davids, Sohn Abrahams. Er war aus dem Samen Davids, folglich aus dem Samen Abrahams, konnte sich erlauben, ihr verstohlen, eine kleine Brosame zukommen zu lassen. Sie ließ sich also nicht abfertigen und, ich habe ein neues Wort gelernt, abspeisen, sondern blieb beharrlich bei ihrer Bitte, bis er einwilligte. Es gab in dieser Beharrlichkeit etwas, was der Herr Jesus belohnen und uns als Vorbild geben wollte. Es waren ihr Glaube, ihre Beharrlichkeit, ihre Demut und ihre Ergebenheit, die für uns zum Vorbild sein sollten. Es ist aber wichtig, dass wir erkennen, diese Qualitäten hätten gar keine Wirkung gehabt, wenn nicht Jesus dazu imstande und berechtigt gewesen wäre, ihr diese Brosamen zu geben. Also wir wollen nicht der Frau die ganze Verantwortlichkeit geben. Sie hat das Richtige gemacht, aber es hätte gar nichts gebracht, wenn der Herr Jesus Christus nicht der wäre, wer er war. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, also ihre Worte zeigten, an wen sie glaubte. Es ist anzunehmen, sie hätte die Reinigung ihrer Tochter nicht erlebt, wenn sie nicht ihr Glaube in ihm gehabt hätte. Und wir müssen uns die Frage stellen, finden sich solch ein Wort in unserem Herzen, in unserem Mund? Kann Gott uns seine Brosamen zukommen lassen? Um dieses Wortes willen geh hin. Er will sie nicht loswerden, sondern sie dorthin schicken, wo sie sein Werk in Erfahrung bringen kann. Der Dämon ist bereits und völlig, also eine abgeschlossene Tatsache, aus ihrer Tochter ausgefahren. Und hier war kein Anrühren seiner Kleider. Hier geschah die Reinigung aus einer gewissen Entfernung. Wir wissen nicht, wie weit weg sie gewohnt hat. Es muss ja nicht sehr weit gewesen sein. Ob ein Junge mitgeschickt wurde, wissen wir nicht. Natürlich weiß der Heilige Geist, die Situation akkurat zu beschreiben. Aber es kommt uns so vor, als hätte Jesus jemanden mitgeschickt, der von dem erzählte, wovon er wusste, dass es geschehen war. Oder vielleicht kam jemand wieder her. Es muss, wie gesagt, nicht weit weg gewesen sein, um zu berichten, was geschah. Die Bemerkung, dass die Tochter auf dem Bett lag, deutet darauf hin, dass die Tochter endlich zur Ruhe gekommen war. Es ist ähnlich wie bei der Beschreibung des Besessenen aus Gadara. Der Unterschied gegenüber vorher war bemerkenswert. Der Herr wusste natürlich, dass es geschehen war und brauchte keine Bestätigung, aber die Frau und die Augenzeugen und wir Leser brauchten eine Bestätigung, dass es dann tatsächlich ausgeführt worden war. Was bekommen wir für Lektionen daraus? Wir wollen nicht meinen, dass wir uns erlauben können, Jesus zu widersprechen und in jedem Fall unseren Willen doch durchzusetzen. Ja, sie war hartnäckig. In dem nächsten Beispiel sehen wir, dass Menschen Jesus nicht gehorchten. Aber nur weil er sie quasi abwimmeln wollte, bedeutet nicht, dass das sein Wille war. Im Psalm 106, Vers 15 sagt uns die Bibel, und er gab ihnen, was sie forderten, aber er sandte Auszehrung in ihre Seelen. Es ist nicht immer gut, auf etwas, was wir wollen, zu beharren. Andererseits heißt es von dem Mund Jakobs, der bald darauf Israel heißen sollte, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. 1. Mose 32, 27. Und die Witwe in Lukas 18, die sich nicht von dem ungerechten Richter abtun ließ, dort steht in Vers 6, Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Das ist Lukas 18, Vers 6. Wenn es darum geht, von dem Herrn einen Segen zu bekommen, wollen wir uns nicht mit zu wenig zufrieden geben lassen. Und wenn hier jemand ist, der nicht errettet ist, willst du dich nicht davon abbringen lassen, vom Herrn das Heil abzuholen? Willst du dich abbringen lassen, vom Herrn das Heil abzuholen? Was ist, wenn der Herr... Ich gebe euch ein Beispiel. Diesen Sommer sprach ich eine junge Frau an, und sie sagte, sie wollte errettet werden, aber sie war noch nicht so weit. Ich sagte, du kannst, wenn du willst, auf mich zurückkommen und wir können gemeinsam beten. Und wenige Minuten später kam ein junger Mann auf mich zu. Ich war im Kiosk und er sagte, sie will mit dir reden, mit uns reden. Und also ihre zwei Cousins und ich und sie zu viert. Wir gingen dorthin, sie wollte ihr Leben dem Herrn übergeben. Und dann habe ich so gemacht, als wollte ich es ihr ausreden. Ach, bist du dir sicher? Ich meine, willst du nicht lieber warten? Ich hatte eine Vorahnung, dass sie das nicht wollte. Aber ich dachte, mal schauen. Denn ich möchte nicht, dass sie sich nur für den Herrn entscheidet und morgen oder nächste Woche. Wir können nicht immer verhindern, dass ein Mensch eine falsche Entscheidung, eine nicht seriöse trifft. Und doch ist die Frage, wenn Gott sagen würde, nee, du kannst ja nicht zu mir kommen. Ich rette dich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das sagen würde. Aber sagen wir, der Herr Jesus Christus würde zu dir sagen, nee, das geht nicht. würdest du einfach sagen, okay, dann gehe ich nach Hause und ich lebe für den Teufel. Nein, diese Frau, sie ließ sich nicht abwimmeln. Matthäus 11, Vers 12 sagt, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Das heißt, man nimmt das Reich Gottes für sich mit Gewalt in Anspruch. Die Menschen, die das Reich bekommen, sind die, die das Reich an sich reißen. Es gehört eine gewisse Gewalt dazu, sich das Heil Gottes zu erlangen. Man erwartet nicht, dass es einem einfach zufällt, sondern die Bibel sagt in 1. Timotheus 6, 12, ergreife das ewige Leben. Ergreife, pack sie. Pack es. Ergreife das ewige Leben. In Apostelgeschichte 13, 46 steht, da sagten Paulus und Barnabas freimütig, es musste das Wort Gottes erst verkündet werden, da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Die Juden haben von ihrer Gelegenheit keinen Gebrauch gemacht. Sie packten das ewige Leben nicht. Und Paulus sagte, okay, ihr erachtet euch nicht für würdig des ewigen Lebens, also gehen wir zu denen, die es wollen. Wir wenden uns zu den Heiden. Lukas 13, Vers 34, da sagte der Herr Jesus, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Warum gehen die Menschen nicht ins Leben? Weil sie nicht wollten. Warum gehen Menschen doch ins Leben? Weil sie es absolut haben mussten. Manchen Menschen kann man nicht einmal die Segen Gottes schenken. Sie wollen sie nicht haben. Andere Menschen lassen sich nicht von einem Nein zufrieden geben. Also diese Syrophönizierin dient uns zum Vorbild eines Menschen des Glaubens. Okay, ich weiß, dass meine Zeit eigentlich vorbei ist. Ich werde einfach sagen, dass der Herr Jesus Christus dann von diesem Gebiet, das ihr hier seht, zu dem See zurückkehrte, aber er ging nicht auf der westlichen Seite, sondern er ging auf der östlichen Seite zurück, quer durch das 10-Städtegebiet hindurch. Übrigens, das war das Gebiet, wo die Menschen ihm gesagt hatten, bitte geh weg. Wo er dann dem Besessenen gewesenen gesagt hat, geh nach Hause, erzähle, was Gott dir Großes gemacht hat. Und er ging nach Hause und er fing an, in dem 10-Städtegebiet zu erzählen, was Jesus für ihn Großes getan hatte. Und dieses Mal, als Jesus zurückkehrt in dieses Gebiet, da seht ihr die 10 Städte, alles was da rot oder pink in pinker Schrift ist, das sind die 10 Städte. Da waren die Menschen endlich bereit, ihn nicht zu verjagen, sondern zum Beispiel einen Taubstummen zu ihm hinzunehmen. Ich glaube, ich lasse es. Kann sein, dass diese Geschichte es verdient, länger erklärt zu werden ein anderes Mal. Gut, das waren 2 Beispiele. An dem einen Ort kamen die Menschen in solchen Mengen und sie brauchten ja nur seine Kleider anzurühren. In dem 2. Beispiel kam eine Frau zu dem Herrn Jesus hin und bat um die Reinigung ihrer Tochter. Und er machte so, als wollte er sie abwimmeln, aber sie ließ sich nicht abschütten. Und sie bekam das, wonach sie verlangte. Brosame von des Meisters Tisch. Ich hoffe, wir lassen uns nicht abwimmeln, dass wir hartnäckig sind, wenn es darum geht, von dem Herrn Segen abzuholen.